Wir haben ja eine neue Predigtreihe über unser inzwischen altes Leitbild, das draußen im Foyer hängt. Ist doch schon einige Jahre alt. Und in diesem Leitbild, das wir das entwickelt haben, haben wir gesagt, dass wir als Gemeinde eine dreifache Ausrichtung haben. Nach oben, nach innen und nach außen. Also wir dienen Gott, wir lieben Gott, wir lieben und dienen einander. Und wir lieben und dienen unseren Mitmenschen draußen in der Welt. Das ist unser Leitbild als Gemeinde in Kapfenberg. Und es ist immer wieder gut, wenn man das wieder überdenkt und wieder neu in Erinnerung ruft und schaut, wie weit man das auch auslebt. Und auch immer wieder gut, wenn man darüber predigt und das in auffrischt. Und diesmal haben wir das auch ein bisschen erweitert, könnte man sagen, weil wir gesagt haben, ja, das fängt ja nicht eigentlich bei uns an, sondern, und damit hat Samuel eigentlich diese Predigtreihe angefangen, es fängt eigentlich nicht bei uns an, sondern bei der Liebe Gottes. Also Gott liebt und dient uns. Das ist eigentlich der Ursprung und der Anfang. Und erst dadurch, weil Gott uns liebt und uns dient, werden wir erst in die Lage versetzt, anderen zu dienen und zu lieben. Und darum haben wir dann gesagt, Gott liebt und dient durch uns. Und wenn man dann überlegt, okay, wie schaut meine Liebe, mein Dienst für Gott aus? Kommt es von mir? Lieben und dienen wir Gott von uns aus? Da steht in Römer 5 zum Beispiel, denn durch den Tod seines Sohnes hat Gott uns ja schon versöhnt, als wir noch seine Feinde waren. Das ist eigentlich der ursprüngliche Zustand des Menschen. Wir sind nicht Freunde Gottes, sondern wir sind Feinde Gottes. Wir laufen von Gott eher davon, als dass wir zu ihm hinkommen. Und Jesus sagt in Johannes 6, keiner kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zu mir zieht. Keiner von uns ist gläubig, weil wir den ersten Schritt gemacht haben. Jeder von uns ist gläubig, weil er den ersten Schritt gemacht hat. Also es fängt immer bei der Liebe Gottes an. Lieben und dienen wir einander von uns aus. Von uns aus würden wir uns nicht einmal kennen. Wir würden nicht da sein. Und Christen und Kirchen sind von jeher ein zerstrittenes Volk. Und wenn es da wirklich zu Versöhnung, zu einem Miteinander kommt, zur Gemeinschaft kommt, dann weil er uns zuerst geliebt hat. Und lieben und dienen wir die Welt, unsere Mitmenschen da draußen von uns aus. Wir wissen, es ist immer wieder eine Hürde und eine gewisse Hemmung da, mit anderen Menschen ein Gespräch anzufangen und irgendwie was von Jesus zu erzählen. Und es fällt uns meistens nicht sehr leicht. Und ich habe mir jetzt angewöhnt wieder, dass ich so mit unserem Gemeindeinformationsblattl, dass ich mir da immer ein paar so eingesteckt habe und wenn es irgendwie ergibt, dass ich dann halt Leute auch so zum Gottesdienst einlade und ein bisschen zum Reden anfange. Und es ist nicht einfach, es ist immer wieder eine Überwindung. Und ich muss sagen, das mache ich nicht von mir aus. Wenn es nicht mit und für und durch ihn wäre, dann würde ich das nicht machen. Meine Liebe zu den Mitmenschen ist da einfach nicht groß genug. Also es geht auch das von seiner Liebe und von seinem Dienst aus. Und deshalb, Gott liebt und dient durch uns. Das kommt nicht von uns, sondern es kommt alles von ihm. Und wenn man sich jetzt diese drei Hauptaufgaben anschaut, dann kommt man drauf, vieles davon würde eigentlich im Himmel viel besser funktionieren als da. Aber wenn wir da Lobpreis haben, wenn wir Anbetungszeit haben, das ist nichts im Vergleich zu dem, was mal im Himmel sein wird. Wenn Millionen und Abermillionen von Gläubigen Gott anbeten werden und ihn singen werden, musizieren werden mit Instrumenten, die wir jetzt noch nicht einmal kennen. Und in der Offenbarung im 7. Kapitel sehen wir, wie so eine riesengroße Menschenmenge vor dem Thron Gottes ist und ihn anbeten wird. Also das wird wirklich ein Lobpreis und eine Anbetung, wie wir es bisher nicht gekannt haben. Also das wird dort dann viel besser funktionieren als hier. Und auch unsere Gemeinschaft und unser Bibelverständnis, unsere Lehre ist jetzt ja nur bruchstückhaft. Nachher werden wir wirklich erkennen, so wie er wirklich ist. Also auch das wird im Himmel ja viel besser sein als da jetzt. Aber es gibt eine Sache, die es nachher nicht mehr geben wird. Und es gibt eine Sache, die wir nachher nicht mehr tun werden können. Es wird keine verlorenen Menschen mehr geben und wir werden niemandem mehr von Jesus erzählen können. Das ist wirklich eine Aufgabe, die sich wirklich nur auf unser Leben hier auf diesem Planeten bezieht. Darum wollen wir uns heute mit dem dritten da ein bisschen beschäftigen. Wir lieben und dienen unseren Mitmenschen um uns herum, in der Familie, in der Verwandtschaft, Arbeitskollegen, Freunde, Leute, die uns einfach so begegnen im Alltag. Und die Predigt heißt, wir sind Botschafter Christi. Die Bibelstelle dazu ist im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Verse 18 bis 21. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden. Und so lautet sie: Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Ich denke mir oft, so schön das ist, wenn wir da herinnen Gottesdienst feiern, so traurig ist es auch, dass da draußen keiner was davon mitbekommt. Und das haben wir auch schon vor vielen Jahren erkannt, dass das ein gewisses Problem ist und dass wir unseren Auftrag eigentlich nicht wirklich ausführen. Wir haben erkannt, wir haben einen Auftrag, wir haben etwas zu tun. Wir sind Botschafter. Wir sind Gottes Hände, seine Füße, sein Sprachrohr in dieser Welt. Und deshalb haben wir auch vor Jahren schon einmal so ein Visionspapier entwickelt, Vision für unsere Gemeinde, Vision für die Umgebung, Vision für das ganze Mürztal. Und diese Vision haben wir am Papier, aber wir haben es nicht in unseren Köpfen und wir haben es nicht in unseren Herzen. Das ist einfach immer wieder schwierig zu sagen, ja, wir haben einen Auftrag, wir sollten mit Menschen über Jesus reden, aber es ist nicht einfach, es ist nicht leicht. Vielleicht sollte man mehr schulen, mehr lernen. Eben gestern war in Graz unten wieder ein Seminar und ich weiß nicht, wie viele Schulungen und Seminare ich über Evangelisation schon mitgemacht habe, aber Evangelist bin ich irgendwie trotzdem noch keiner geworden. Es ist nicht einfach. Und ich habe mir gedacht, vielleicht schauen wir uns heute einfach mal an, was ist ein Botschafter und was tut ein Botschafter? Vielleicht hilft uns das ein bisschen zu verstehen und im kleinen Ton dort vielleicht doch auch auszuleben. Ich habe da eine Definition gefunden von einem Botschafter. Da heißt es, ein Botschafter ist ein Diplomat, also der Vertreter eines Staates in einem anderen Land oder bei einer internationalen Organisation. Er wird vom Außenministerium entsandt und ist der persönliche Repräsentant des Staatsoberhauptes seines Landes. Seine Aufgabe als Leiter einer Botschaft ist die Vertretung der Interessen seines Landes gegenüber dem Gastland, was enge Beziehungen zur Regierung, zur Opposition und gesellschaftlichen Organisationen im Gastland erfordert. Ein Botschafter befindet sich in einem teilweise schwierigen Spagat, da er einerseits für die Politik in seinem fernliegenden Heimatstaat mitverantwortlich gemacht wird, andererseits soll er gute Beziehungen pflegen und wichtige Informationen über seinen Gaststaat liefern. Soweit die Definition. Da habe ich jetzt vier Punkte dazu. Das erste ist, ein Botschafter vertritt nur die Anliegen von seinem Chef. Er wird ausgesandt von seiner Regierung, von seinem Premierminister, von seinem König, von seinem Staat und vertritt dann dessen Anliegen in einem Gastland. Also er vertritt nicht selbst, sich selbst, er äußert auch keine persönlichen Wünsche, seine eigenen Vorstellungen, wie die Kultur ausschauen sollte, wie er das gern hätte. Er macht auch keine persönlichen Angebote oder irgendwelchen Versprechungen. Er repräsentiert lediglich sein Heimatland. Und so schaut es auch bei uns als Botschafter Christi aus. Nicht wir stehen im Vordergrund und wir sagen, wie wir uns die Welt vorstellen, wie das alles funktionieren sollte, wie die Gesellschaft funktionieren sollte, Wir geben nicht unsere eigenen Moralvorstellungen weiter, wie man sich verhalten sollte, sondern was wir machen ist, wir vertreten Gott und wir repräsentieren Gott und wir geben das wieder, was in der Bibel steht. Nicht irgendwelche eigenen Weisheiten und Philosophien, sondern Gottes Versöhnungsplan. Und das erinnert auch an unseren Leitvers, der ein Kapitel vorher steht, in Kapitel 4, Vers 5. Nicht wir sind der Mittelpunkt unserer Predigt, sondern Christus, der Herr. Wir sind nur Diener und das aus Liebe zu Jesus. Also ein Botschafter vertritt seinen König, gibt keine eigenen Gedanken weiter. Das Zweite ist, ein Botschafter lebt in einem fremden Land, in einem Gaststaat. Und auch das trifft auf uns zu. Petrus schreibt in seinem ersten Brief, im zweiten Kapitel, meine lieben Freunde, ihr wisst, dass ihr in dieser Welt Fremde seid. Sie ist nicht eure Heimat. Deshalb bitte ich euch eindringlich, gebt den Angeboten und Verlockungen dieser Welt nicht nach. Es geht in diesem Kampf um euren Glauben. Lebt stattdessen so vorbildlich, dass die Menschen, die Gott nicht kennen, darauf aufmerksam werden. Durch euer Verhalten sollen selbst die überzeugt werden, die euch bösartig verleumden. Wenn Gott ihnen eines Tages die Augen öffnet, werden auch sie ihn noch ehren. Wir leben in dieser Welt, aber wir gehören nicht zu dieser Welt, wie es eben bei einem Botschafter so ist. Und das, glaube ich, müssen wir uns auch immer wieder bewusst machen, weil man das oft gern vergisst. Man fühlt sich dann oft sehr wohl und heimelig hier. Und darum ist es immer wieder gut, dass wir uns daran erinnern. Diese Welt ist nicht unsere Heimat. Unsere Identität, unsere Staatsbürgerschaft ist im Himmel. Und es ist immer wieder ein schwieriger Spagat, den eben so ein Botschafter machen muss, zwischen Himmel und Erde. Den Kopf hoch oben haben im Himmel und mit den beiden Beinen fest auf der Erde stehen. Drittens ist es unsere Aufgabe, nicht uns abzukapseln als Botschafter. Wir haben in der Definition gelesen, ein Botschafter soll Beziehungen pflegen, soll Verknüpfungen aufbauen mit der Regierung dort und mit allen Menschen und einfach Kontakte pflegen. Das Problem ist, dass die Kultur in dieser Welt nicht unsere Kultur ist und dass es da ziemliche Unterschiede gibt im Lebensstil, in Moralvorstellungen, wie Menschen um uns herum denken, fühlen, wie sie die Welt sehen. Das ist ein anderer Blick, als wir haben als Botschafter Christi. Und je näher wir bei Jesus sind, desto fremder wird uns die Welt werden. Und wenn uns die Welt gar nicht fremd ist, ist das eigentlich ein schlechtes Zeichen, weil das bedeutet dann, dass wir nicht sehr nah an Jesus sind. Dass wir uns eher in der Nähe der Welt befinden und nicht in der Nähe von Jesus. Je näher wir bei Jesus sind, mit unseren Gedanken und mit allem, was wir sind, desto fremder wird uns die Welt erscheinen. Und da neigen wir uns dann oft dazu, dass wir uns ein bisschen schützen wollen vor der Welt, vor den bösen und schlechten Einflüssen, auch für unsere Kinder. Und man neigt dann oft vielleicht auch dazu als Christ, dass man sich ein bisschen abkapselt, dass man, dass so der Gedanke von einem Kloster oder von so einem christlichen Ghetto irgendwie doch eine sehr sympathische Sache ist. Und ich kann mich erinnern, in Australien an der Bibelschule, da waren einfach nur Christen und das war gut, das war schön. Man hat da mit jedem reden können, das und das habe ich in der Bibel gelesen. Oder wenn irgendwer was hat, ja, beten wir gemeinsam. Das ist normale Gespräche unter Christen. Wenn du das draußen in der Welt machst, wirst du wahrscheinlich schief angeschaut werden. Und mir ist schon ein paar Mal passiert, in der Arbeit, wenn wir Besprechungen haben, wenn es dann heißt, ja, fangen wir an, dass ich schon sagen würde, ja, beten wir noch. Und dann denkt man, ah, nein, falsches Umfeld, da wird nicht gebetet. Aber eben, wie schön wäre das, wenn man einfach sagt, ja, beten wir noch. Und alle neigen das Haupt und alle beten. Das passt aber nicht in die Kultur um uns herum. Und da merkt man einfach immer wieder, da ecken wir an und da passen wir nicht ganz rein und die Ansichten der Welt passen nicht ganz zu dem, wie wir denken. Und es ist nicht ganz einfach. Und es wäre schön, wenn man sich da abkapseln kann. Aber das ist nicht die Aufgabe von einer Botschaft, sich abzukapseln und sich reinzuhalten von der Welt, sondern wie Petrus ihm sagt, wir sollen uns zwar reinhalten, aber wir sollen Vorbilder sein und ein vorbildliches Leben leben und eben in diese Kultur eintauchen, ohne selbst zu dieser Kultur zu werden. Und das Vierte ist, ein Botschafter soll auch nicht versuchen, die Kultur zu ändern. Also wir sollen keine Moralisten sein, die über den Finger drauf zeigen, was alles schlecht und was alles böse ist in der Welt. Und da gäbe es genug, was man hinweisen könnte, aber das ist nicht unser Auftrag. Unser Auftrag ist, Botschafter zu sein und das Evangelium zu sagen. Und so die Gesellschaft von innen her zu verändern. Durch veränderte Herzen von veränderten Menschen, einzelne, da und dort. Unser Auftrag ist es, Menschen zu Gott zu führen, dass sie dann vom Heiligen Geist verändert werden. Und je mehr Menschen verändert werden, desto eher wird dann die Gesellschaft und die Kultur verändert. Das heißt jetzt nicht, dass ich das jetzt schlecht reden möchte, dass verschiedene christliche Gruppen eben Unterschriftenlisten machen gegen Abtreibung oder sich für Familienwerte stark machen und so weiter. Das heißt ja nicht, dass man immer nur den Mund halten soll. Also man kann schon mal was sagen, wenn man irgendwann Missstand sieht. Aber das ist nicht unsere Hauptaufgabe. Unsere Hauptaufgabe ist, Botschafter zu sein oder wie wir heute schon mal gesagt haben, Jünger zu machen. Einzelne Menschen da und dort, die uns begegnen, für die zu beten und die zu Jesus zu führen, dass sie verändert werden, von innen nach außen. Und jetzt ist die Frage, ja, was ist denn unsere Botschaft genau? Und das ist das Zweite, was ich machen möchte, dass wir jetzt mal gesagt haben, okay, wir sind Botschafter und was tut ein Botschafter und was soll ein Botschafter nicht tun? Jetzt wollen wir uns damit beschäftigen, was ist unsere Botschaft? Unsere Botschaft ist Versöhnung. Gott will die Menschen in dieser Welt mit sich selbst versöhnen. Als Botschafter von Christus fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf. Lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum im Auftrag von Christus. Wenn es zu einer Versöhnung kommen soll, heißt es ja eigentlich, dass es davor ein Problem gegeben hat. Wenn es kein Problem gibt, dann braucht man keine Versöhnung. Ohne Streit keine Versöhnung. Also es gibt ein Problem, es gibt einen Streit und Gott möchte diesen Streit lösen und er möchte Versöhnung. Sehr klar steht es im Römerbrief Kapitel 3, es gibt keinen, auch nicht einen einzigen, der ohne Sünde ist. Es gibt keinen, der einsichtig ist und nach Gott fragt. Alle haben sich von ihm abgewandt und sind dadurch für Gott unbrauchbar geworden. Da ist wirklich keiner, der Gutes tut, kein einziger. Alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Das ist das Problem. Wir alle beleidigen Gott durch das, was wir tun, durch das, was wir sagen, wie wir denken, wie wir unsere Mitmenschen behandeln, wie wir mit unserem Planeten umgehen. All das beleidigt Gott tagtäglich. Das ist das Problem. Und die Schuld dabei liegt nicht bei Gott, sondern bei uns zu 100%. Und trotzdem möchte Gott Versöhnung, obwohl er der Beleidigte ist. Aber im Namen Gottes lasst euch mit Gott versöhnen. Versöhnung ist der Wille Gottes. Er möchte Versöhnung. Und man kennt es ja, wenn sie zwar streiten, dann ist immer die Frage, ja, wer fängt jetzt an, wer geht auf den anderen zu, wie kommst du zur Versöhnung? Und ich kann mich noch erinnern an meine Schulzeit, da haben wir halt sehr viel herumblödelt und uns gegenseitig so spaßhalber beleidigt und ist oft recht rau zugegangen, aber nicht ernst gemeint, nicht böse gemeint, sondern einfach nur so zur Gaude. Und ab und zu ist er dann doch übers Ziel rausgeschossen worden und ein Freund von mir hat dann ein Mädel so beleidigt, dass sie in Tränen ausbrochen ist, davongelaufen ist und dann war halt die ganze Stimmung in der Klasse ziemlich im Keller. Und da sind so alle schweigend drin gesessen und ich bin da zu einem hingegangen und gesagt, du, es weiß ja jeder, dass du das nicht ernst gemeint hast und dass du das nicht wollen hast, geh einfach hin und entschuldige dich, dann ist es wieder gegessen, dann passt es wieder. Und das war so eine Überwindung von ihm, der hat es nicht geschafft, dass er hingeht und sich entschuldigt. Und da habe ich dann so ein bisschen Vermittler gespielt und irgendwie geschaut, dass die zwei wieder zusammenkommen und sie ausreden. Und dann hat es eh wieder passt. Aber es ist einfach so schwierig, wenn sie zwei streiten, dass einer wirklich den Anfang macht und zum anderen hingeht und sagt, tut mir leid, lass mal's, sind wir wieder Freund. Und wir haben so ein Glück, dass Gott das macht, dass er ein Versöhner ist. In Vers 18 steht eben all dies, also die Versöhnung, die Vergebung, all unsere Schuld hinter uns lassen, einen Neuanfang machen, eine neue Schöpfung, Kinder Gottes werden, von neuem geboren werden. All das verdanken wir Gott, der durch Christus mit uns Frieden geschlossen hat. Gott ist ein Versöhner. Er ist der Initiator, er ist der Motor, er ist der Anstifter der Versöhnung. Die Frage ist jetzt, wie funktioniert diese Versöhnung? Vers 19, denn Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Versöhnung passiert nicht, indem wir aufhören, Gott abzulehnen, sondern Versöhnung passiert dann, wenn Gott aufhört, uns abzulehnen. Versöhnung passiert nicht, indem wir aufhören, Gott abzulehnen, sondern Versöhnung passiert, indem Gott aufhört, uns abzulehnen. Er ist der Beleidigte, wir sind die Schuldigen. Er hat allen Grund, dass er uns ablehnt. Und Versöhnung kann erst passieren, wenn er aufhört, damit uns abzulehnen. Und das Stichwort dafür ist Vergebung. Das ist der springende Punkt. Gott muss aufhören, uns unsere Sünden vorzuhalten. Das ist die einzige Möglichkeit. Da denkt man sich, ja gut, dann soll er eben aufhören damit. Dann hält er uns unsere Sünden nicht mehr vor, er spielt nicht mehr den Beleidigten und dann passt es wieder, dann ist wieder Frieden. Dann ist wieder alles Paletti. Dann singen wir gemeinsam den Schwamm drüber Blues und alles passt. Aber das wäre dann nicht Gott, das wäre dann ein Hampelmann. Das wäre nicht gerecht. Und Gott ist gerecht. Stellen wir uns vor, ein Schwerverbrecher hat zig Menschen umgebracht, Frauen, Kinder, einfach so, als Begründung, ja, er war schlecht drauf. War erst, ich glaube, heuer einmal, wo ein junger Bursch seine Nachbarin umgebracht hat, als Begründung, er war nicht gut drauf. Und dann kommt es zur Gerichtsverhandlung und dann ist er halt dort und ganz zerknittert und es tut ihm leid und er will das eigentlich gar nicht und er verspricht wirklich, er wird es nie wieder tun und hoch und heilig und Pfadfinder Ehrenwort. Und der Richter sagt dann, okay, wenn es das Pfadfinder Ehrenwort gibst, und naja, du machst wirklich nicht mehr und passt, kannst heimgehen. Das wäre eine Geschichte für die Presse. Und der Richter, der hätte sicher ausgedient. Das geht einfach nicht. Es muss einfach Gerechtigkeit passieren. Und Gott ist absolut gerecht. Er kann nicht einfach so sagen, ja, passt, Schwamm drüber, reden wir nicht mehr, passt schon. Das geht nicht. Also muss es eine andere, eine gerechte Lösung dafür geben. Und das Stichwort ist Stellvertreter. Vergebung passiert durch einen Stellvertreter. Denn Gott hat Christus, der ohne Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Gott hat seinen eigenen Sohn, selbst Gott, für uns bestraft, statt uns bestraft. Kann sich das vorstellen wie so eine leere Scheibtruhe, wo Gott dann einfach unsere ganzen Sünden reinpackt hat. Am Kreuz ist Gerechtigkeit passiert. Und Jesus war eben dieser unschuldige Sündenbock. Am Kreuz ist Jesus so behandelt worden, als ob er dein Leben gelebt hat, als ob er mein Leben gelebt hätte. Am Kreuz ist Jesus so behandelt worden, als ob er deine Sünden begangen hätte, als ob er meine Sünden begangen hätte. Und nur deshalb kann Gott uns jetzt so behandeln, als ob wir gar nie irgendwas falsch gemacht hätten. Eine kleine Geschichte dazu. Es hat vor vielen Jahren im Ruhrgebiet einmal bei einer alten Kirche hat es Renovierungsarbeiten gegeben und da ist ein Dachdecker beim hohen Kirchturm raufgeklettert, hat die Leiter oben bei dem so war so Haken oder die Leiter eingehängt, ist raufgeklettert und der Haken war aber schon so durchgerostet, dass das dann abgebrochen ist und das ist ihm dann von ganz oben runtergestürzt. Und dann war es zufällig, dass da unten ein Schaf gegrast hat. Und der Dachdecker ist genau auf dem Schaf gelandet. Und das hat sein Leben gerettet. Er hat überlebt, das Schaf hat weniger Glück gehabt, das war tot. Und der Dachdecker war dann so beeindruckt, dass er dann so eine Skulptur angefertigt hat und in diesen Kirchturm eine Figur von einem Schaf reingemeißelt hat. Und später ist dann einmal jemand gekommen und hat das gesehen und hat gefragt, was das so, wie es dazu gekommen ist. Und es ist dann ihm erzählt worden und er hat ein Lied darüber geschrieben. Und in dem Lied heißt es dann, auf dem Lahn ruht meine Seele, betet voll Bewunderung an. Alle meine Sünden hat sein Blut hinweggetan. Genau das ist am Kreuz passiert, dass das wahre Lamm Gottes unsere Sünden und unsere Abstürze abgefangen hat, abgedämpft hat. Er ist der Sündenbock. Wir sind auf ihm gelandet und nur wegen ihm können wir leben. Aber ihn hat es das Leben gekostet. Und das ist noch nicht alles, sondern genau dadurch werden uns die Sünden vergeben und wir können vom Sünder zum Kind Gottes werden. Am Kreuz passiert der Austausch. Jesus übernimmt unsere Sünden und wir bekommen sein ewiges Leben dafür. Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können und Kinder Gottes sein können. Ich möchte jetzt zum Schluss noch so eine kurze Zusammenfassung unserer Botschaft sagen, die uns vielleicht helfen kann, wenn wir da und dort vielleicht mit Leuten im Gespräch sind und wirklich kurz und prägnant sagen können, was ist unsere Botschaft. Und das steht alles im Römerbrief, nennt sich die Römerstraße. Drei Verse, Römer 3, 23. Alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Das ist der Anfangspunkt. Dann Römer 6, 23. Denn die Sünde wird mit dem Tod bezahlt. Gott aber schenkt uns in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, ewiges Leben. Und dann Römer 10, 9. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Das ist unsere Botschaft und dafür sind wir Botschafter. All dies verdanken wir Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden. Und so lautet sie: Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Und wir fordern auf zu einer Entscheidung. Als Botschafter von Christus fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf. Lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum im Auftrag von Christus. Amen.